Rainer Domisch war ursprünglich Lehrer für Deutsch und Englisch in Baden-Württemberg. Dann wurde er vom Auswärtigen Amt nach Finnland entsandt, um sich dort in Zusammenarbeit mit den Finnen um das Fach Deutsch zu kümmern. Inzwischen ist er finnischer Beamter geworden im Zentralamt für Unterrichtswesen und dort unter anderem an der Erstellung der neuen Rahmenlehrpläne beteiligt. Die Finnen geben sich also nicht mit dem zufrieden, was sie bereits an guter Schule haben. Rainer Domisch kennt die finnische Schule, er kennt die deutsche Schule und darüber wollen wir sprechen. Guten Tag, Herr Domisch.
Guten Tag, Frau Müller.
Herr Domisch, zurzeit sind Sie wieder mal in Deutschland unterwegs, um Vorträge zu halten. Wir schauen ja hier ganz neidisch auf die finnische Schule und das gute Abschneiden der Schüler und Schülerinnen dort. Wie erleben Sie denn umgekehrt die Schule in Deutschland?
Nun, zunächst muss ich sagen, es ist auch für die Finnen und die finnische Schulen und das Zentralamt für Unterrichtswesen eine Art Kompliment, wenn wir viele Besucher aus Deutschland bekommen. Wir haben sehr viele Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete, Schulleiter, Lehrer und so weiter zu Besuch gehabt. Aber nicht nur aus Deutschland, seit etwa 4, 6 Wochen erleben wir ganz gezielt Anfragen aus Japan, aus asiatischen Ländern, aus den USA und aus Großbritannien dazu. Also die Deutschen haben sehr früh angefangen, sich über PISA Finnland zu informieren. Und man war sehr erstaunt. Finnland hat PISA eigentlich nicht zur Kenntnis genommen. Das war eine ganz kleine Notiz.
Ach, das war doch ganz selbstverständlich.
So war es, ja. Also man hat es eher hingenommen als ein Hinweis, dass man einerseits auf dem richtigen Weg ist, andererseits man nicht nachlassen darf in den Anstrengungen um eine gute Schule und um den Nachwuchs in den Schulen.
Nun interessiert uns ja wirklich brennend, was die Schule in Finnland so gut macht. Trotzdem, wie sieht es mit der deutschen Schule aus?
Tja, nun, ich bin seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland in der Schule tätig, habe aber sehr viel mit finnischen Schülern zu tun, die im Schüleraustausch, durch Schüleraustausch nach Baden-Württemberg, nach Niedersachsen vor allem, das sind die Länder, in denen die meisten Austauschschüler sind momentan, aber auch in andere Bundesländer kommen und dort 4 Wochen oder 3 Monate oder sogar ein ganzes Jahr verbringen.
Und was erzählen die Ihnen dann?
Also, wenn ich mal zusammenfasse, ganz, ganz allgemein, dann sind alle Schüler begeistert von Deutschland. Sie haben nach einigen Monaten Heimweh, wenn sie zurückkommen nach Finnland, nach Deutschland, sind begeistert von den Freunden, von den Familien, von den Kontakten, die man bekommt, vom Leben, von der Buntheit des Alltags. Aber wovon noch niemand geschwärmt hat, das sind die Schulen, der Unterricht und die Lehrer.
Warum nicht?
Ich habe da mal gefragt und man muss es ja immer sehen vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen während der Sozialisationsprozess in Finnland. Die sind ja dort aufgewachsen in der Schule, in den Kindertagesstätten. Und sie sagen, man kümmert sich zu wenig um die einzelnen Schüler. Man hat von sehr schönen Ausnahmen abgesehen, keine direkten, persönlichen, guten, partnerschaftlichen Beziehungen zu Lehrern gefunden.
Und das haben die finnischen Schüler hier vermisst?
Das ist so ein genereller Eindruck, den ich bekommen habe in vielen Gesprächen über etwa 12, 13 Jahre.
Was haben Sie noch bemängelt an der deutschen Schule?
Nun, sie fanden, dass die Lehrer sehr gut und wissenschaftlich ausgebildet sind. Man hört aber immer wieder, die Lehrer in Deutschland, das betrifft jetzt vor allem die gymnasiale Oberstufe, die Schüler besuchen, müssen sehr gut Deutsch können, wenn sie hier in Unterricht gehen, haben häufig zu wenig Zielvorstellungen. Also in Finnland sind die Schüler gewohnt, dass die Lehrer sagen, die nächsten 4 bis 6 Wochen, da machen wir das und das und die, das müsst ihr lernen, das müsst ihr können und ich helfe euch dabei, aber ihr müsst euch auch anstrengen, so gut wie möglich. Und dann gibt es nach diesen Kursen, in die das Schuljahr eingeteilt wird, Prüfungen, die eine ganze Woche dauern. Und die Lehrer evaluieren nicht nur die Schüler durch Noten, sondern auch umgekehrt die Schüler können oder sollen müssen Lehrer den Unterricht und auch sich selbst evaluieren.
Das heißt, es gibt also wirklich auch gemeinsame Zielvorstellungen,
so ist es,
die entwickelt werden.
Und ich glaube, das ist der Grund, das vermissen sie. dass also Stoff von oben gegeben wird oder von außen sozusagen, dass wenig miteinander geplant wird, auch wie man lernt und wie man auch Lernschwächen beheben kann. Auch in den gymnasialen Oberstufen gibt es Förderkurse für diejenigen, die nicht mitkommen und Hilfen durch Studienberater und so weiter. Und das eben fehlt ihnen.
Sie hatten ja auch gleich zu Anfang erwähnt, dass die finnischen Schüler das partnerschaftliche Verhältnis vermissen zwischen
Ja.
Lehrern und Schülern. Wie drückt sich das aus in Finnland?
Nun, es ist so, dass Finnland hat ein zentrales Abitur, eine zentrale Abiturprüfung, die wahrscheinlich, wenn man in die Tiefe ginge, viel zentraler ist als jede Abiturprüfung in den Bundesländern in Deutschland. Und die Lehrer verstehen sich, ich möchte es mal ganz allgemein sagen, in erster Linie als Helfer, als Trainer, als Wissensvermittler, die sich aber auch um das persönliche Wohlergehen der Schüler kümmern.
Und nicht über den Dingen schweben, weil sie ja eben selbst auch von den Schülern sozusagen, naja, nicht benotet, aber eben evaluiert werden.
Ja, die haben sich die haben sich sehr schnell daran gewöhnt, die Lehrer, und finden das auch ganz prima. Die Evaluierung auch der Lehrer und des Unterrichtes hat sich sehr, sehr sachlich, sehr sachbezogen und hilft sowohl den Schülern als auch den Lehrern weiter, die Ziele besser zu verfolgen, auch Verhalten zu ändern, zu verbessern, denn auch in Finnland gibt es Schüler, die eben nicht immer Lust haben zu lernen und auch mal faule, sage ich mal, Phasen durchmachen oder mit weniger Lernlust in die Schule gehen. Aber sie haben immer die Chance, dass sie sich verbessern können.
Und ich
So wie
denke mal,
Abiturprüfungen auch verbessert werden können und an verschiedenen Prüfungsterminen abgelegt werden können.
Herr Domisch, es gibt sicher auch Lehrer, die nicht immer ganz so glänzen, wie sie sollten. Wie sieht denn das aus, wenn die Schüler die Lehrer beurteilen sollen? Bekommen die so einen Bogen mit festen Fragen?
Das ist so ein Bogen, ja, aber auch die Lehrer jede Schule kann das im Grunde selbst bestimmen. Es gibt sicher Vorlagen, die Kommunen sind sehr interessiert daran, dass die Qualität des Unterrichtes sowohl auf Schüler- wie auf Lehrerseite eben optimal ist. Und sie ist nicht immer optimal, natürlich, aber man muss daran arbeiten und muss das Ziel vor Augen haben. Und das macht auch die Atmosphäre dann in den Schulen.
Sie sprachen bereits die gymnasiale Oberstufe an, aber ein wesentlicher Unterschied ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe, zwischen der deutschen und der finnischen Schulen, dass die Schüler und Schülerinnen sehr lange gemeinsam
So
lernen, in
ist
ein
es.
und derselben Schule
Ja.
und in ein und derselben Klasse. Also, dass es da nicht dieses dreigliedrige System gibt, was so früh einsetzt wie bei uns.
So ist es. Die PISA-Studie bezog sich ja auf die Neuntklässler, also auf die 15-, 16-Jährigen, die ihre Schulpflicht absolviert haben. Und das sind in Finnland die Neuntklässler, die 9 Jahre gemeinsamen Lernens in einer gemeinsamen Schule absolviert haben. Und nun sich orientieren, entweder auf die gymnasiale Oberstufe, die sich anschließt, 55% der Schüler, die Gesamtschule oder die Peruskoulu, wie sie auf Finnisch heißt, die Schule für den grundlegenden Unterricht, wenn man es ganz wörtlich übersetzt. Wenn sie das hinter sich haben, dann gehen sie ins Gymnasium. 5% haben Schwierigkeiten, einen Schulabschluss zu finden. Das ist das große Problem für die nächsten Jahre, auch das Zukunftsproblem. Das ist zu viel für Finnland. Und die anderen gehen in die berufliche Ausbildung.
Nun, 5 Jahre, nein, 9 Jahre sind alle gemeinsam zusammen,
Ja.
also schwache Schüler und sicher auch sehr lernstarke Schüler. Wie sieht denn das aus, wenn die dann alle in einer Klasse sitzen?
Das ist eine Frage. Meine finnischen Kollegen sagten mir, wenn unsere Gäste wieder weg sind aus Deutschland, sagen sie, das war genau die Frage bei uns in den 70er Jahren. Sie fühlen sich zurückgesetzt 30, 40 Jahre. Das war das Problem, oder man hat es bezweifelt, dass das geht. Auch in Finnland. Vor allem die Lehrer und die Eltern, die ihre Kinder traditionell in Gymnasien geschickt haben. Es gab damals auch ein zweigliedriges Schulsystem. Nicht so ausgeprägt wie in Deutschland, aber immerhin. Und die Lehrer, die in Gymnasien unterrichtet haben, also die in den Oberstufen nur die Begabtesten bekommen haben, das waren damals vielleicht 10 bis 12% eines Jahrganges, die haben befürchtet, dass der Durchschnitt, dass das Niveau stark sinken wird.
Was ja anscheinend
Das
nicht
hat
passiert
das
ist.
Gegenteil ist der Fall gewesen, ja, dass gerade Finnland durch diese und alle Experten, die ich kenne, sind überzeugt davon, dass gerade durch dieses System des gemeinsamen Lernens, eines hohen Anspruches an alle, die zu einem Jahrgang gehören, diese Leistungen erfolgt sind. Und es gibt sogar Leute, die der Meinung sind, dass solche ja, Revolutionen von einer Agrargesellschaft, die Finnland ja noch mehr war als Deutschland in den 50er, 60er Jahren, in eine Industriegesellschaft und darüber hinaus in eine Wissensgesellschaft, wie sie sich heute zeigt, ohne diese Schulreform und ohne die Ausnutzung und die Förderung der Bildungsreserven ganzer Jahrgänge nicht möglich gewesen wäre.
Aber wie hat man das in Finnland nun in die Praxis umgesetzt? Also was passiert mit Schülern, die nicht mitkommen beim Lernen?
Nun, es ist so, man nimmt jeden Einzelnen wichtig. Man kümmert sich um jeden Einzelnen und zwar schon, ich würde sagen, von Geburt an. Es gibt in Finnland ein sehr ausgeprägtes Beratungssystem. Es gibt keine Mütterberatung, sondern wirklich eine Kinderberatung. Und vom 0. oder schon vor der Geburt fängt das an. Und man kümmert sich wirklich um jedes einzelne Kind. Die Kinder sind dann in den Kindertagesstätten, ich glaube über 90%. Es gibt auch Tagesmütterangebot. Die Vorschule wurde erst 2001 eingeführt. Zwar nicht verpflichtend, aber welche hohe Bedeutung Bildung hat für die finnische Bevölkerung, sei Tatsache, dass bereits nach 2 Jahren 97% der Sechsjährigen in der Vorschule sind.
Und dann kommen die Siebenjährigen,
Dann
also
kommen die
alle zusammen in die
Siebenjährigen in die
Schule.
Schule,
Das ist bei uns ja auch noch so.
ja, und dann sieht das ganz einfach aus. Die Lehrerin merkt dann plötzlich, also wenn im August ist Einschulung und wer bis Weihnachten nicht lesen kann, da stimmt irgendetwas nicht. Das heißt, da sind Lernschwächen vorhanden. Meistens weiß man auch schon vorher durch Beobachtungen in der Vorschule. Und man fängt dann sehr, sehr rasch an, mit diesen Kindern ganz gezielt zu arbeiten, in Kleingruppen, Einzelgruppen. Und Kinder, bei denen schon deutliche Lernschwächen vorhanden sind, die also auffallen, bei denen neurologische Schäden feststellbar sind, die werden ein Jahr früher eingeschult und dafür ein Jahr später entlassen.
Kann man sitzen bleiben?
Nur mit Zustimmung der Eltern
Auch sehr interessant.
und wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind. Also das heißt Förderunterricht, sonderpädagogischer Unterricht, Förderunterricht insgesamt in einzelnen Fächern. Und wenn das alles nichts nützt, dann gibt es noch Nachprüfungen. Die Schüler können dann ganz gezielt auch einzelgefördert nach dem Schuljahr in den Sommerferien nachholen und können dann noch eine Prüfung machen.
Welche
Das sind
Rolle?
ganz, ganz wenige, die das ganze Schuljahr wiederholen müssen oder sollen, denn man ist der Meinung, es bringt eigentlich sehr wenig, wenn Kinder. Also es ist zu spät. Ja. Wenn wir den Schuljahr wiederholen, dann ist alles schon zu spät. Und man muss ja anfangen, wenn Defizite sichtbar werden.
Welche Rolle spielen denn dabei nun die Eltern?
Und die Eltern sind, oder man versucht, es gibt auch Eltern in Finnland, die sich weniger um Schule kümmern und andere, die sich mehr um das Wohlergehen ihrer Kinder kümmern. Aber man versucht durch die Arbeit der sogenannten Kuratoren, das sind Sozialarbeiter, die an allen Schulen tätig sind. Nicht jede Schule hat eine Stelle, es gibt sehr viele kleine Schulen, dann schließt man sich zusammen oder eine Kommune stellt die an, die versuchen mit den Eltern Kontakt aufzunehmen und alles dran setzen, um die Eltern einzubeziehen. Und das gelingt auch sehr häufig. Ein Schulleiter hat mir kürzlich erzählt, Die Eltern haben selbst Probleme. Also die bräuchten Selbsthilfe und schämen sich auch, in die Schule zu kommen. Das, man muss sich das so vorstellen, also ob das Alkohol oder sonstige Sozialprobleme, Familienprobleme sind, die sind ja nicht stolz darauf, ja, oder freuen sich über dieses Leben, sondern sie sind wirklich beschämt. Und auch sie wollen in gewisser Weise für ihre Kinder, das sind ja ihre Kinder,
Nur
ihre
das
Zukunft
Beste.
das Beste.
Heißt
Und
das
wenn
denn, dass da wird die ganze Familiensituation dann mit einbezogen?
unter Umständen ja. Und die Eltern werden dann eingeladen und der Schulleiter und die Lehrer und bemühen sich um die Eltern und versuchen, die Kinder einzubeziehen, soweit es nur geht. Denn es ist ein ungeschriebenes Gesetz, doch es ist auch geschrieben inzwischen im neuen Schulgesetz, dass Ausgrenzung das Schlimmste ist für Kinder und Familien und für Schule. Ausgrenzung muss verhindert werden. Also man setzt alles daran, um das zu
Da
verhindern.
scheint ein anderer Ansatz zu sein als bei uns. Aber ich möchte jetzt auch mal auf diese neuen Rahmenlehrpläne kommen. Die Finnen geben sich ja mit ihren bisherigen Erfolgen nicht zufrieden. Es wurden also diese neuen Rahmenlehrpläne erstellt, woran Sie beteiligt waren. In welche Richtung zielen diese neuen Pläne?
Und
Was müssen noch besser werden?
diese Rahmenpläne zielen. Also ich muss vorausschicken, man ist der Meinung, alle 10 Jahre muss man neue Rahmenpläne schreiben. 10 Jahre sind zu viel. Und vor 1994 wurden die letzten veröffentlicht und erlassen als Norm für die Schulen. Und die Zeit ist weitergegangen, die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, die Wissenschaft hat sich weiterentwickelt, die Kenntnisse über Lernen hat sich weiterentwickelt, die Lernpsychologie. Die Lehrerfortbildung und das alles führt dazu, auch der Eingang der neuen Medien, führt dazu, eine neue Basis zu schaffen, ohne die es nicht geht. Das meine ich mit dieser Zielbestimmung.
Und wer gibt die vor, die Basis?
Die Basis gibt vor, die Zielbestimmung, also die Lehrrahmenpläne. In Deutschland nennt man das manchmal Standards, aber das ist ein bisschen was anderes. Das ist also schon mehr als nur Standards oder Vergleichsarbeiten oder so etwas. Die werden vorgegeben zunächst einmal vom Zentralamt. Aber das sieht so aus, dass seit etwa, ich bin nun 6 Jahre schon damit beschäftigt, im Vorfeld sogenannte Kriterien aufzustellen. Man hat sich also überlegt, und viele Fachleute, Experten waren dabei und viele, viele Schulen, Lehrer, was Schüler leisten können. Also man geht nicht über die Köpfe hinweg, sondern man versucht herauszufinden, was im Lande geleistet wird. Und dann versucht man, die sogenannte gute Kompetenz zu beschreiben.
Die gute
Also gute
Kompetenz.
Kompetenz heißt, Note 4 ist die schlechteste Note, die ein Schüler bekommen kann. Mit einer 4 müsste man eigentlich eine Klasse wiederholen. Und 10 ist die beste Note. Und man orientiert sich bei der Beschreibung der Inhalte, der Fachinhalte, an der Note 8, also etwas über dem Durchschnitt. Aber nicht nur das Fachwissen ist entscheidend, sondern einen großen Raum nehmen ein der Bereich Lernen. Also dass Schüler auch lernen, wie sie lernen. Und zwar, das kann man ganz früh anfangen schon, in den Kindertagesstätten, in der Vorschule, in den ersten Klassen. Und der Bezug zum lebenslangen Lernen. Das sind so die drei Säulen, die aufeinander bezogen sind. Und in den Rahmenlehrplänen geht es immer, es gibt also einen langen Vorspann auch über das, was Schule leisten muss im Umfeld, auch die pädagogischen Grundsätze, die Kultur, die sie vertritt, wie sie mit den Kindern umgeht, mit den Schülern. Das alles muss die Schule in ihren örtlichen Lehrplan beschreiben, den sie erstellen muss. Dann gibt es die Ziele, also die Ziele der Pläne, auch das, was an Kompetenz erreicht werden soll. Dann die zentralen Inhalte, die behandelt werden müssen. Und dann der Bezug zum Lernen und zur Evaluierung.
Das Lernen, das haben Sie jetzt zweimal erwähnt. Ich glaube, das kommt bei uns gar nicht richtig vor. Ich finde das total spannend, was Sie da berichten aus Finnland und wie man dort mit Schule umgeht. Nun haben Sie zu Beginn auch erzählt, es kommen ganz viele Besucher, nicht nur, aber eben gerade auch aus Deutschland. Welche Chancen, Herr Domisch, sehen Sie denn, dass sich bei uns in Deutschland etwas entwickelt? Und wäre überhaupt Finnland ein Vorbild für uns?
Ich glaube schon. Also Finnland hat ja über Jahrhunderte von Deutschland gelernt. Man hat in Finnland zuletzt in den 90er Jahren die Fachhochschulen nahezu kopiert aus Deutschland. Das ist eine fantastische Einrichtung. Und man war sich nie zu schade, Dinge zu lernen und zu übernehmen von großen Kulturländern. Und Deutschland ist in Finnland immer noch bekannt als großes Kulturland. Man war natürlich nun sehr überrascht, dass Deutschland, dass deutsche Politiker, Verantwortliche kommen und sich das anguckten, hat sich auch gefreut darüber, was nun, um zu sehen, was nun der Lehrjunge gemacht hat.
Aber sind jetzt umgekehrt an die Deutschen lernbereit?
Verbal ja, also alle, die ich kennengelernt habe, es waren sehr, sehr angenehme Gespräche und Besuche. Wir waren mit allen in den Schulen, haben mit allen gesprochen. Wir haben nie in Finnland, wie es einmal behauptet wurde, nur die besten Schulen oder sowas gezeigt, sondern ganz im Gegenteil, sondern wir sind wirklich in die Schulen gegangen, die auch einen höheren Anteil von Schülern mit einer anderen Muttersprache haben oder Sozialprobleme haben oder Betreuungssysteme haben im Zentrum von Helsinki, waren alle sehr, sehr angetan und haben gesagt, das ist schon sehr beeindruckend.
Aber
Nun
doch
kommt es
gerade
natürlich darauf,
was die Gesamtschule anbelangt,
ja.
also praktisch ja die Basis dessen, was das finnische Schulwesen ausmacht, da ist man hier doch
Also ich
mehr
würde,
als zurückhaltend und kritisch.
das ist, also ich habe, ihr lest es immer in der Presse dann, ja, was in Pressekonferenzen steht. Also was ich mir versprechen würde, und ich glaube, in Deutschland kommt man nicht drum herum. Man kommt nicht drum herum, auch Systeme, und ich möchte es mal pragmatischer sagen, so wie Schule organisiert wird, so wie Unterricht organisiert wird, nicht als heilige Kuh zu betrachten, sondern man muss daran gehen, wenn man die Schule auf die Welt, der Welt von heute und der Gesellschaft von heute und den Bedürfnissen von heute anpassen möchte, auch an diese Strukturen, an die Organisation zu gehen. Finnland hat das in den 60er Jahren schon überlegt, in den 70er Jahren durchgeführt und man hat das ganze System geändert. Das war, so meinen manche finnische Kollegen, eine Jahrhundertreform.
Und die würden Sie auch Deutschland empfehlen?
Ich würde Deutschland empfehlen, Kinder nicht mehr so früh zu selektieren. Das schwächt Bildung und wirft, auch da ist man der vollen Überzeugung im Norden, wirft zu viele Begabungen weg. Deshalb hat man das in Finnland aufgegeben. Man war der Meinung, man braucht alle. Wir können es uns nicht leisten, Begabungen nicht zu erkennen und auszugrenzen. Und das Ergebnis ist sichtbar. Also deshalb waren auch die Menschen nicht überrascht, groß überrascht. Man sagt, wir müssen da weitermachen und man setzt das auch jetzt in den Rahmenlehrplänen und politisch getragen von allen Parteien. Es gibt keine Gegenstimmen, wirklich nicht. Und versucht nun die nächsten 10 Jahre das zu halten, was man erreicht hat, und weiter auszubauen.
Rainer Domisch vom Zentralamt für Unterrichtswesen in Helsinki. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Vorbereitungen.